Unsere Meinung zu den Testfahrten 2025, ein Drive to Survive Trailer und mehr Stops in Monaco. Das und mehr heute bei Overtake. Hallo und herzlich willkommen bei Overtake, eurem Lieblings-Formel 1-Podcast. Mein Name ist Timo und ich darf euch ganz herzlich hier zur zweiten Folge dieser Saison begrüßen. Und es gibt wirklich was zu besprechen, denn die Autos waren unterwegs. Wir haben sie in Action gesehen beim ersten, unter Anführungszeichen, richtigen Outing für die Autos der Formel 1-Saison 2025 bei den Testfahrten in Bahrain. Und wir werden heute darüber natürlich sprechen und zwar auch natürlich über die Aussagekraft solcher Testfahrten. Und dann haben wir noch so ein paar andere kleine Themen für euch bereit, um so richtig in die Stimmung zu kommen für die bald startende Formel 1-Saison. Und an meiner Seite ist für diese Besprechung natürlich Formel 1-Experte und der Mann, dessen Herz inzwischen rot schlägt, ist Matti. Hallo, Matti.
Hallo.
Matti, jetzt so richtig im Auto. Lewis Hamilton im Ferrari. Das muss man jetzt jede Folge besprechen.
Ja, das ist ja Wahnsinn. Schaut schön aus, oder?
Das habe ich auch schon im Zuge dieser Testfahrten, habe ich nur so leicht über Social Media mitbekommen, dass da ja Toto und Lewis, also da gab es das erste Mal so einen nicht so freundschaftlichen Austausch über die Medien. Weiß jetzt nicht, Lewis hat sich da irgendwie rechtfertigen müssen, dass er trotz seines Alters noch richtig heiß ist.
Das war aber eine Aussage von Lewis, die man überhaupt so nicht kennt. So was, also normal redet er einfach nicht so. Ich wusste am Anfang nicht, dass Sky diese Aussage gepostet hat, ob die fake ist oder
ich
nicht.
Ich habe es auf Social Media gesehen und habe auch gedacht, das kann doch nicht echt sein, dass er auch noch sagt, ja, er hat keine Frau und kein Kind daheim. Ja. Also er hat quasi nichts zu verlieren. Vielleicht ist das nur so die Versicherung, dass er Fernando weiß, dass er nicht ausweicht.
Das war eine Aussage, die er eigentlich sonst nicht tätigt.
Ja, ich finde auch, waren sie überraschend aggressiv. Ich habe jetzt die Original von Toto nicht gesehen. Das ist anscheinend, ja, weiß ich nicht, dass es natürlich scheinbar Alter eine Rolle spielt. Aber ja, ungewohnt aggressiv, würde ich auch sagen, für Lewis. Aber zeigt natürlich auch das Feuer und die Bereitschaft, die er jetzt noch für seine, wer weiß wie vielen Jahre im Ferrari bereitstellt.
Naja, schlussendlich darf man nicht vergessen, sie sind jetzt keine Freunde mehr über das Jahr verteilt. Sie sind jetzt Konkurrenten und beide verfolgen ein unterschiedliches Ziel.
Und das will sich natürlich dann zeigen, wie knapp diese Teams aneinander sind. Und das ist ja dann immer auch der Funken dann für die Rivalität. Weil ich sag mal, es ist leicht, Best Friends zu sein, wenn du Erster bist und der andere Fünfter oder Sechster, weil, seien wir uns ehrlich, du kommst ja nicht wirklich in die Quere. Aber wir haben es ja auch gesehen bei Lando und Max letztes Jahr. Und du siehst das dann immer, dass du aus diesen Freundschaften, wenn es dann auf der Strecke geht, wir haben auch so ein paar schnippische Bemerkungen Oscar Lando gehabt, immer wenn es dann hart auf hart kommt, dann kann es auch, dann kommt die Rivalität und natürlich auch der Ehrgeiz von solchen Athleten und auch den Managern, die dann natürlich auch in diese Rollen kommen, weil sie unfassbaren Ehrgeiz und Liebe für diesen Sport haben, dass das dann ja sich entzünden kann. Also ich bin gespannt, mich würd's freuen, wenn es dann wieder, also Material für Staffel 8, Drive to Survive auf jeden Fall dann, wenn es dann Toto wie Lewis gilt.
Ja, ich bin sehr gespannt. Aber schauen wir mal, was das Jahr so bringt. Also ja, Rivalitäten. Schauen wir mal, wie eng das Feld zusammengerückt ist. Funktionieren die Autos so gut wie letztes Jahr? Funktionieren sie schlechter? Bei manchen Teams vielleicht. Bin sehr gespannt.
Und das sind ja Sachen, die die Teams und natürlich auch die Konkurrenten, die Fans, die Medien, alle wollen es herausfinden anhand der Wintertests, anhand der traditionell startenden Testtagen. 3 am Stück sind es dieses Jahr gefahren, jetzt auch schon die letzten Jahre in Bahrain. An 2 Tagen werden da, also an 3 Tagen jeweils 2 Sessions, vormittags und nachmittags, wird da gefahren. Und die ist quasi die erste Gelegenheit, die neuen Autos zu sehen. Natürlich noch 2 Wochen Zeit, um vielleicht Sachen zu adaptieren, das Auto zu verändern, Updates zu bringen, wird natürlich auch immer oft geredet, dass das noch der Fall sein könnte, dass da manche Teams sich noch mehr vorbereiten auf den Saisonstart in Australien dann in 2 Wochen. Aber ja, Die Testtage prinzipiell sind ja etwas sehr Traditionelles in der Formel 1, ist medial, glaube ich, sehr stark vertreten, stärker vielleicht noch als bei den normalen Fans. Wie nimmst du diese Tage wahr? Schaust du viel? Schaust du nur Highlights? Schaust du eher dann nur die Classification, also die Endergebnisse? Wie gehst du an so Testtage ran?
Die Testtage, ja, ich muss leider sagen, dadurch, dass sie jetzt einfach Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, sie waren Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, und unter der Woche sind und natürlich zur schönsten Arbeitszeit sind, sehr schwierig, sie live zu verfolgen. Früher habe ich sie live verfolgt, das war super, weil du einfach in meinem Fall Sky aufgedreht hast und einfach 8 Stunden Formel 1 läuft und es wird über, das muss man schon sagen, da ist Sky sehr gut aufgestellt, ohne Werbung jetzt zu machen dafür, weil sie einfach über ganz viele technische Sachen auch reden und unterschiedliche Experten dabei haben. Das war einfach immer cool. Leider ist es jetzt so gewesen, dass ich einfach hauptsächlich Highlights geschaut habe und mir dann die Zeitentabellen angeschaut habe, wer war wie schnell, wie viele Runden wurden abgespult. Da muss man auch sagen, das hat dieses Jahr sehr gut funktioniert, auch über Formel 1 Social Media Seite, die waren da eigentlich sehr gut dabei und haben ja zum Beispiel auch immer dazu geschrieben, nach dem Testtag, welcher Sektor in Bahrain zum Beispiel, Sektor 1, wer war am schnellsten, Sektor 2 war am schnellsten, Sektor 3, wer war am schnellsten und wer hatte Topspeed. Also von dem her hat man es, finde ich, dieses Jahr sehr gut auch über Statistiken nachverfolgen können. Aber natürlich, du weißt weder in der Statistik noch, wenn du die 8 Stunden live am Tag das Format anschaust, wer war wie voll. Wer ist volles Tempo gefahren? Also wer ist wirklich volles Tempo gefahren? Wer hat 50 Liter drinnen gehabt und ist nur 20 Runden gefahren? Wer hat 50 Liter drinnen gehabt und ist 50 Runden gefahren? Das wissen wir alles nicht. Diese Daten haben halt nur die Formel 1 Teams. Von dem her sind die ganzen Zeiten, die gefahren worden sind, halt immer mit Vorsicht zu beachten.
Genau, explizit, wenn man sich eben diese über die Statistik wahrnimmt. Ich meine, es ist auch eben, wenn du es dir anschaust, das ist eine Blackbox, die Teams sind nicht verpflichtet, irgendwas preiszugeben, tun die meisten natürlich auch nicht, weil keine Information, so wenige Informationen die Konkurrenz hat über dich, umso besser. Das berühmt-berüchtigte Sandbagging, langsamer zu fahren, als man kann, um den gegnerischen Teams jetzt nicht irgendwie auf Hinweise zu bringen, was denn an dem Auto jetzt anders oder besser funktioniert, dass die dann auch noch adaptieren könnten. Es sind so Faktoren, die einem das natürlich dann sehr schwer machen einzuordnen und es gilt auch selbst bei, ich habe viel verfolgt über die Formel 1 YouTube-Präsenz, also dass man da, die haben die Highlights, die haben auch Talkrunden gehabt, wo sie dann so in der Viertelstunde drüber geredet haben, was die Ergebnisse denn sind, weil, sind wir uns ehrlich, die Highlights sind, ja, du siehst die Autos, gut, sie fahren ein bisschen und gelegentlich verbremst sich jemand, gelegentlich rutscht einer von der Strecke, aber das sind so Sachen, die, ja, das ist jetzt, muss man sich jetzt nicht unbedingt anschauen, weil fürs ohne wirklich, also vor Ort zu sein und eine sehr detaillierte Ansicht zu haben, genau, was da jetzt vor sich geht, ist schwierig. Man kann natürlich dann ableiten, es ist das Auto, manche haben über ganze Renndistanzen gefahren, also die sind einfach 70 Runden durchgefahren, haben wirklich eine Rennsimulation gemacht und darüber lassen sich dann ja mit aufwendigen Datenanalysen und so vermeintliche Race Pace und so weiter ablesen, ist aber natürlich immer, ja, mit gewissen Vorsicht zu betrachten. Aber ich meine, es ist natürlich unsere Aufgabe, darüber zu reden und ein bisschen überzureagieren auf Testergebnisse, weil was natürlich haben wir denn sonst? Und Matti, jetzt gleich mal vorweg, bevor wir jetzt so vielleicht so ganz ins Detail gehen, würdest du sagen, es strahlt jemand hervor? Würdest du sagen, es gibt ein Team, das sich in diesen Testfahrten so als eine mögliche Nummer 1 herauskristallisiert hat?
Nein, würde ich nicht sagen. Ich hatte, selbst wenn ich mir die Ergebnisse anschaue, ja, Mercedes war zwar immer ganz vorne, ich glaube einfach nur, dass die einen Schritt nach vorne gemacht haben, aber ich würde sie, nur weil sie am Testtag mal die schnellsten waren, weiß ich nicht, da war auch McLaren oben oder wen hatten wir noch? Carlos zum Beispiel hatten wir auch oben. Also nein, ich würde sagen, es gibt, also ein Favoritenteam hätte ich nicht. Ich habe, ja, einfach, dass die Spitze, die ersten vier Teams, glaube ich, sind einfach enger zusammengerückt.
Ja. Ja, das ist nämlich auch das, was ich am meisten mitnehmen würde, ist, dass die Top 4 Teams, also in Form von Mercedes, Red Bull, Ferrari und McLaren, dass die knapp beieinander sind, habe ich das Gefühl. Also es gibt da jetzt keinen Ausreißer. Wir haben weder die vom letzten Jahr sehr stark McLaren so komplett wegfahren. Ich muss noch sagen, alles, was ich bis jetzt so gesehen habe, mir an Daten angeschaut habe, wirkt McLaren wirklich on point. Auch die Stimmen so, ich versuche dann auch immer zu interpretieren, was die Fahrer, was vielleicht Teamchefs oder so in Interviews sagen, wie zufrieden sie waren damit. Die wirken recht, ja, gestärkt in ihrer Meinung zu dem Auto. Sie haben auch viel ausprobiert, muss man sagen, noch viel mit Airex gearbeitet, was man sehr wenig gesehen hat sonst. Sie haben mit der Farbe gearbeitet, die verwendet wird, um die Aerodynamik sich anzuschauen. Man hat da auch am Tag 1 mal wieder was ausprobiert, das Auto komplett in Farbe getuncht. Also man hat da, glaube ich, dann schon ja, selbstbewusst gearbeitet, um dann noch vielleicht auch andere Sachen auszuprobieren. Geprägt war dann das Wochenende halt auch, es gab auch Unterbrechungen, man hatte unterschiedlichste Bedingungen, was natürlich auch relevant ist für die Zeiten, die dann gefahren werden, weil wenn man jetzt an dem einen Tag diese Tests ausprobiert und dann ist das Wetter kühler oder es hat sogar geregnet an Tag 2 und dann ist es wieder wärmer an Tag 3, das kann natürlich auch die Zeiten verändern, jeder Fahrer andere Bedingungen hat, ist schwierig konstant was reinzukriegen, aber ja, das macht das Ganze, könnte das Ganze natürlich noch mehr verwischen, wenn man es jetzt, ich würde jetzt sagen, ganz hervorgestochen ist für mich eigentlich, gerade in Bezug zur letzten Saison, ist Williams, Carlos Sainz mit der schnellsten Runde überhaupt, glaube ich. Am zweiten Tag hat Carlos Sainz im Williams die schnellste Runde des Wochenendes gemacht, also der 3 Tage gemacht. Siehst du da Williams als möglichen Aufsteiger im Mittelfeld, allein durch diese Testzeiten? Es scheint ein Schritt gemacht worden zu sein.
Ja, allerdings wissen wir halt nicht, ob Williams nicht volle Pace geht. Und wenn die halt wirklich jetzt rausgehauen haben. Ja, schwierig. Also ich habe Williams natürlich auch am Schirm. Sie waren gerade, Carlos war beeindruckend schnell. Aber eben, es sind halt die Testfahrten. Deswegen ist es so unglaublich schwierig einzuordnen. Ich meine, Alex war, wenn ich jetzt sehe, den Tag 3 war Alex auch Dritter und war nur 0,1 hinter George. Von dem her ist er ja da auch dabei und Alex wahnsinnig viel abgespult, 137 Runden auch. Ja, was gut für den Williams mal ist überhaupt, ist, dass sie sehr viele Runden abgespult haben und in der vorderen Hälfte einfach bei diesen Testzeiten einfach immer dabei waren. Das ist ein gutes Zeichen, würde ich sagen. Und gerade mit der Fahrerpaarung, würde ich sagen, haben sie einen Schritt mehr ins Mittelfeld gemacht. Aber sie werden nicht um Podien mitkämpfen. Sehe ich einfach nicht.
Na, das würde ich jetzt auch, also dafür sind die Top-Teams auch noch zu weit, einen Schritt zu weit weg, glaube ich, ergebniszeittechnisch. Und wir sind ja natürlich, muss man sagen, in einem Zwischenjahr, in dem letzten Jahr dieser aktuellen Regulation, viel an den Machtverhältnissen kann ich mir nicht vorstellen, dass sich verändert. Es wird so um 1-2 Positionen vielleicht gehen in dem Endklassement, aber dass da jetzt ein Team komplett aus dem Mittelfeld oder aus dem unteren Bereich so eine Etage quasi nach oben springt, halte ich für äußerst unrealistisch. Dafür sind die Veränderungen einfach nicht groß genug zum Vorjahr. Und A, lohnt es sich nicht, das aufzuholen teilweise finanziell, wenn du da jetzt sagst, ich beballern alles in dieses Auto, um dann nächstes Jahr komplett was anderes zu machen. Und ist es überhaupt möglich, solche Rückstände aufzuholen?
Die Frage jetzt, meine, wenn ich mir anschaue, wer im Mittelfeld ist, sagen wir, es ist der Aston Martin ist im Mittelfeld und ja, von dem Namen her musst du sagen, ist der Alpine im Mittelfeld.
Ja, und von den Tests jetzt auch, fand ich, die haben okay abgeliefert.
Würdest du sagen, hat der Williams jetzt den Schritt gemacht auf das Mittelfeld, auf Alpine und auf Aston Martin und ist weg von Haas und Sauber. Werden sie sauber, genau.
Ja, also für mich, ich wäre optimistisch, dass es gelingt. Wir müssen natürlich dann schauen, wie es im Rennen ausschaut. Ist natürlich was ganz was anderes. Aber wenn das ein Trend ist, könnte ich mir das vorstellen. Man hat allgemein in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung von Williams gesehen, finde ich, wo, sage ich mal, die Punkte gar nicht so weit weg waren immer. Und dass da ein bisschen eine Regelmäßigkeit beim Punkteholen drinnen ist. Wir müssen davon ausgehen, die Autos sind super verlässlich. Auch dieses Wochenende war jetzt nicht so viel, dass da wirklich was komplett eingegangen wäre. Man hat zwar immer zeitweise Ausfälle gehabt jetzt bei den Tests, aber so richtig mechanisch ist jetzt selten was kaputt geworden und die Autos sind zuverlässig und dadurch sind 8 Plätze theoretisch von den Top 4 Teams belegt in den Punkten. Das ist nicht viel da für die Mittelfeldteams und ich sehe Williams da schon im Kampf darum, sich da auch mal einzureihen, gerade mit der Fahrerpaarung auch. So Alex war immer der, den wir am ersten dafür gesehen haben. Colapinto hat letztes Jahr dann auch noch Punkte geholt sogar. Und Albon eben ist einer, der immer dafür gut war. Und jetzt hast du mit Carlos Sainz, würde ich sagen, auf jeden Fall einen ausgezeichneten Fahrer.
Für mich ist Carlos der stärkere Fahrer von den beiden. Also ich sehe Carlos stärker als Alex. Von dem her, wenn du es mit Alex geschafft hast, immer wieder in die Punkte zu kommen, musst du es jetzt eigentlich mit Carlos und Alex auf jeden Fall schaffen.
Ja, und da kommt es halt dann darauf an, wie schnell ein Carlos Sainz sich an das Auto gewöhnt. Wir haben jetzt schon gesehen, mit einer der schnellsten Zeiten oder mit der schnellsten Zeit, es funktioniert jetzt, wenn er das konstant auf die Strecke bringen kann, glaube ich schon, dass da Carlos auf jeden Fall mit Williams punkten kann, Albon auch, je nachdem, eben wie der Rennverlauf dann sich ergibt. Ich sehe Williams auf jeden Fall im Mittelfeld für dieses Jahr. Ich würde eher, also wenn man es jetzt rein von den Testergebnissen sehen kann, könnte sich Aston Martin schwerer tun, als Williams diese Mittelfeldposition zu halten.
Ja.
Weil weder hat man viele Runden abgespult, die zweitwenigsten sogar. Es ist, ja, du hast halt quasi wieder ein bisschen ein Übergangsjahr. Der Start soll jetzt losgehen. Für viele ist natürlich bekannt, Adrian Newey wird für Aston Martin arbeiten, beginnt heute am Tag der Aufnahme, glaube ich, geht's los, 1. März. Fängt er offiziell dort an, am nächsten Auto zu arbeiten. Offiziell, wissen, wird wahrscheinlich schon daheim ein bisschen gezeichnet haben. Aber ja, und ich glaube, Williams kann es schaffen, so vorerst Martin auch zu landen. Es kommt halt dann auf die individuelle Leistung teilweise auch an. Du hast mit Fernando Alonso natürlich den Fahrer, der immer wieder gut war für die Punkte und für gute Ergebnisse. Aber mit Williams, glaube ich, muss man rechnen.
Ja, was man auf jeden Fall zu Williams sagen kann, ist, sie sind, wenn man sich die Ergebnisse angeschaut hat, wo sie auch schnell waren, sie sind wieder das Top-Speed-stärkste Auto. Also das haben sie. Sie haben zumindest die Stärke, dass sie auf der Geraden den schnellsten Wagen haben. Und das wird ihnen bei ein paar Strecken schon helfen. Gerade wenn du jetzt eben das Team hast wie Aston Martin, wo ich das Gefühl habe, naja, ich kann die schwer einordnen, die sind weder auf der Geraden, gehören sie zu den zwei schnellsten Autos, noch gehören sie in den Kurven zu den zwei schnellsten Autos. Weißt, das ist so auf jeden Fall mal für Williams der Punkt, wo ich sage, das hilft denen, dass sie zumindest, weißt du, in eine Richtung geht's. Und das hilft ihnen bei ein paar Strecken einfach, weil wir haben ein paar Strecken, wo es einfach die langen Geraden sind. Wir haben in Bahrain haben wir 3 längere Geraden oder 4 sogar. Italien, Monza, ist eine Highspeed-Strecke. Dann Baku. Also da gibt es einfach, du weißt, es gibt Strecken, wo du definitiv mit ihnen rechnen musst, dass sie in die Punkte fahren. Und das fehlt mir bei Aston. Die kann ich... Ja, Aston, also muss man ehrlich sagen, bei Aston ist es Fernando. Also das ist das Trumpfpferd von Aston. Der Wagen ist es nicht.
Ja, auf jeden Fall zumindest noch nicht. Nächstes Jahr wird's dann, müsste man das Ganze komplett reevaluieren, weil du hast einen neuen Motor, du hast neues, wahrscheinlich große Änderungen am Auto. Ja, das wird dann das entscheidende Jahr dann sein, um die Richtung für Aston Martin
herzugeben. Und sie switchen auch den Motor. Sie gehen von Mercedes weg, gehen zu Honda. Wir wissen alle, wie lange Honda überhaupt gebraucht hat, um in die Hybrid-Ära einen vernünftigen Motor zu starten. Red Bull ist von Honda weg zu Ford, wird auch sehr interessant.
Ja.
wie sich das ergibt. Also ich bin da sehr gespannt, was rein den Motor betrifft, würde ich mein Geld eher auf Mercedes und Ferrari setzen, weil diese Teams einfach ihren Motor seit Jahren selber entwickeln und das weiterentwickeln. Bei den anderen Teams bin ich sehr gespannt. Allerdings werden die Autos viel, viel aerodynamischer und der Motor spielt vielleicht da gar nicht mehr die große Rolle. Bin sehr gespannt ab nächsten Jahr, wie das da weitergeht. Ja.
Was eine Besonderheit heuer bei den Tests ist natürlich auch, dass wir, wenn man Liam Lawson jetzt mitrechnet, 5 Rookies am Start haben, die jetzt auch bei den Testfahrten mal so richtig sich präsentieren konnten. Gab es da jemanden, der für dich hervorgestochen hat? Ich nehme mal stark an, dass Kimi Antonelli als der schnellste, auch im schnellsten Auto, da am meisten Aufsehen erregt hat.
Ja, mir hat Kimi besser gefallen als Liam, wenn ich die vergleichen kann. Die sitzen ungefähr in einem gleich schnellen Auto. Und dafür, dass der Kimi noch gar keine Formel 1 Luft geschnappt hat, bis auf den Tag, wo er das Auto ruiniert hat vom George in Italien, würde ich sagen, hat mir Kimi besser gefallen als Liam. Liam hat sich gerade am ersten Tag sehr schwer getan. Ich glaube, oder war das der Tag, wo er viele Dreher Ausreißer drinnen gehabt hat? Ja, auch bei Red Bull muss man halt sagen, Red Bull, das einzige Team, die wollten Updates erst in Australien bringen, also erst, ist eh früh in Australien, aber, weil das werden viele Teams machen, sich mal anschauen, in welche Richtung es geht. Sie haben es aber schon zu Testtag 3 gebracht, die Updates, und da dürfte der Red Bull dann auch wesentlich besser funktioniert haben als die ersten 2 Tage. Ist immer so eine Sache, weißt du, wie früh bringst du ein Update? Ja, er funktioniert vielleicht jetzt, man hat jetzt vielleicht so eine Gap wieder zugefahren zu den anderen 3 Teams, aber hinten raus tut er das dann vielleicht weh, weil es dir da schon fehlt, dass du da dann einfach keine Ressourcen mehr hast zum Entwickeln. Für Red Bull ist die Frage, gehen sie jetzt wirklich in die richtige Richtung oder nicht? Weil wenn man sich die Autos anschaut, weiß nicht, wie viel sich tatsächlich vom Red Bull zum Vorjahres-Red Bull verändert hat, also zum Ende, am Ende raus.
Ja, man war wahrscheinlich viel beschäftigt, eben ja auch die Fehler, die man in der Entwicklung letztes Jahr gemacht hat, auch wieder rückzuentwickeln, und zu finden, wo man da falsch abgebogen ist. Deswegen, glaube ich, war das der Großteil der Arbeit. Wie du schon gesagt hast, dass die Updates, die gekommen sind, also das Red Bull Auto scheint eins zu sein, das man so auch erwarten kann in Australien. Was ich gehört habe auch, ist, dass es beim Williams ähnlich sein könnte und deswegen man auch von den Zeiten, die Williams jetzt gemacht hat, man ausgehen kann, dass das halt schon ein weit entwickeltes Auto ist. Dementsprechend sind die Zeiten vielleicht etwas besser als bei den anderen, die noch Potenzial nach oben haben. Horner hat eben gesagt, das ist das Auto in Australien und wie du sagst, das könnte interessant werden bei Red Bull. Und wenn wir schon bei den Rookies waren, Kimi, der Abstand ist bei mir Kimi Russell, der ist weniger signifikant als Liam Max. Mhm. Und das ist vielleicht das Interessante für mich, wo ich diesen Unterschied sehe, weil natürlich ist es schwierig, jetzt die Rookies da quasi schon so früh in die Pflicht zu nehmen. Interessant sind die Abstände, finde ich, zu den Teamkollegen und interessant sind die. Ja, es ist ja so ein Dreher oder so, den man da drinnen hat. Das ist jetzt nicht so ausschlaggebend bei den Tests, muss man sagen. Für alle, die jetzt die Videos sehen, sich Highlights anschauen und sehen, ach, der Rookie dreht sich die ganze Zeit das und das. Das ist
etwas, was.
Dafür gibt es die Tests, genau. Die sind genau dafür da, dass die Fahrer wissen, wie weit geht das Auto. Also, was ist das Limit? Du musst. Bedenkt, die Formel 1 musst am Limit fahren. Das heißt, wenn du zu wenig gibst und sicher fahrst, reicht das nicht. Also du willst wissen, wo sind die Grenzen an dem Auto und dafür sind diese Tests da und kannst sagen, wenn er sich dreht, dann weiß er fährt am Limit. Normalerweise, wenn es jetzt kein Fahrfehler ist oder sich verbremst oder was auch immer. Aber du musst das herausfinden, du musst sowas spüren bei dem Auto und ja, deswegen ist sowas immer ja nicht überbewerten, wenn sich da wer dreht. Das ist immer Hauptsache, ich glaube, die Teams sind vor, Hauptsache es gibt keinen Schaden und es muss nicht separiert werden. Gute Überleitung. Oli Bermans Haas am dritten Tag komplett offen, ohne Fremdeinwirkung.
Das willst du auch nicht bei deinem Auto.
Ja, das ist schon beängstigend, dass das passiert und dass dir das komplett aufreißt. auch Olli Beermann hat dann im Interview gesagt, ja, es muss man zurück ans Zeichenbrett, was man auch nicht hören will, wenn es in 2 Wochen losgeht. Weißt du, das sind so Sachen mit der Stimmung.
Ja, offensichtlich also, fahrt da der Wind irgendwo rein, wo er nicht reinfahren sollte, weil die Abdeckung darf nicht wegreißen, während er in der Kurve oder ja, auf der Geraden ist. Also das ist schon schwierig. Allerdings, um Haas auch was Gutes zuzureden, sie haben die zweitmeisten Runden eigentlich mit 457, eigentlich nur eine Runde weniger als Mercedes mit 458. Also die haben brav abgespult, muss man auch dazu sagen.
Auf jeden Fall, ja. Die Daten sollten sie gesammelt haben und Esteban Ocon, auch der Fahrer mit den meisten Runden. Also,
wo war er denn da? Wie waren die Haas? Ja, die waren immer... Die Haas waren leider Gottes immer
weiter unten. Muss man aber auch sagen, dass sie gerade an den ersten Tagen, so wie ich es verfolgt habe, und die Analysten das auch geschrieben haben, dass der Haas einen anderen Plan gehabt hat als die Teams. Die Top-4-Teams zumindest haben, glaube ich, schon in den ersten Tagen dann die Rennsimulation recht synchron abgespult, während Haas da zum Beispiel am ersten Tag und, glaube ich, auch am zweiten Tag ein bisschen ein anderes Programm gefahren ist. Ist deswegen zeitentechnisch jetzt noch nicht so aussagekräftig, glaube ich. Ich sehe aktuell, wenn wir da schon weiter unten sind, glaube ich, Sauber mit größeren Problemen
als
bei Haas.
Ja, da stimme ich dir zu.
Auch wenn man sich so die Stimmen von Nico Hülkenberg zum Beispiel anhört, also der hat wenig Positives zu den Tests und zu dem Auto sagen können, gefühlt. Also so eine Aussage wie, ja, wir wissen jetzt aktuell noch nicht ganz, wo wir sind. Ja, ich glaube, sie wissen schon, wo sie sich gerade bewegen.
Also, natürlich, aber da brauchst du ja, sind wir uns ehrlich, wir wissen, wie das Auto am Ende des letzten Jahres ausgeschaut hat. Wir wissen, dieselbe Truppe hat es übernommen. Da wird sich nicht, da kann sich auch wenig ändern über den Sommer, über den Winter. Also...
Ja, auf jeden Fall nicht genug, um dieses Problem zu bekämpfen. Ich sehe auch leider bei Sauber jetzt wenig Chancen auf Punkte. Also das
durchbeißen. Dieses Jahr ist für die zwei Fahrer auf jeden Fall durchbeißen. Für Bortoletto
lernen.
Formel 1 Luft schnuppern, Runden abspielen, schauen, so wenig Crashs wie möglich zu machen, einfach damit er seine Runden abspulen kann. Ich würde sagen, das ist es. Und eben für Nico, was fahren der Audi? Fahren die Ferrari auch weiterhin, gell? Ich glaube, die haben Ferrari-Motor drinnen.
Das ist eine sehr gute Frage.
Der Nico war davor bei Haas. Naja, gut, der kennt ihn.
Naja, es soll die Audi Power Unit werden.
Ach so.
Audi macht seinen eigenen Motor.
Dann drücke ich ihm Nico die Daumen, dass er einfach... lern den Motor kennen, aber der Haas war ja auch beim Ferrari-Motor, von dem her lernt er da auch nichts Neues. Für Nico ist es ein Jahr zum Durchbeißen und ich drücke ihm die Daumen, dass der Audi nächstes Jahr besser funktioniert und sie im Mittelfeld mitfahren können. Weil, sind wir uns ehrlich, die zwei werden keine besseren Ergebnisse abliefern wie Valtteri und Joe letztes Jahr.
Das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, der Schritt für Sauber in dieser Saison wird nicht vorhanden sein. Höchstens, dass man sich eben versucht, auf den vorletzten Platz zu hieven. Und zumindest geben die Testergebnisse aktuell das auch her. Haas eben ist für mich jetzt noch ein bisschen überraschend. Du hast interessante Fahrer, auch mit Esteban und Olli. Du hast letztes Jahr schon gesehen, es ist möglich, die Punkte zu holen.
Ich erwarte, dass die den Schritt auch ins Mittelfeld machen. Das ist doch eigentlich die Erwartungshaltung von Haas dieses Jahr.
Ja, es muss von jedem Team da unten doch auch die Erwartungshaltung sein. Ich meine, ich weiß nicht, ob man es jetzt bei Sauber eben wirklich glaubt, aber ich sehe auch, dass Haas da vielleicht eine... Ich weiß nicht, ob du das halt jetzt so... Weiß nicht, siehst du Esteban mehr Punkte holen im Haas als Nico letztes Jahr?
Ich sehe Esteban schon als sehr, sehr schnellen Fahrer. Ja, schlussendlich sehe ich ihn als den besseren Fahrer als Nico. Die Frage ist, der Haas hat halt leider Gottes, auch über die Jahre, die wir ihn jetzt in der Formel 1 haben, die haben mal ein gutes Jahr, wo du denkst, okay, jetzt ist soweit, jetzt machen sie das, weißt, jetzt machen sie den Sack zu und jetzt sind sie im Mittelfeld angekommen und direkt das Jahr drauf geht wieder gar nichts. Das hatten wir leider beim Haas, hatten wir immer ein, ja, so ein Auf und Ab einfach. Deswegen tue ich mir so schwer, die einzuschätzen, ob sie es wirklich schaffen.
Ja, das ist aber auch immer die Konstanz schwierig. Für mich bei Haas das Problem gewesen. Du hast so Wochenenden, gerade auch was die Quali angeht, dass wir extrem starke Quali-Aktionen gehabt von Nico.
Und im Rennen geht gar nichts.
Und im Rennen geht dann gar nichts. Das sind so Sachen, ja, und es war dann immer ein Auf und Ab. Konnten sie sich irgendwie die Punkte holen oder nicht? Mal im Sprint natürlich auch dann. Die Sprintwochenenden waren dann gut für sie, weil sie da, umso kürzer das Rennen, umso besser, weil umso mehr zählt das Qualifying. Ja, aber es gilt zu beachten, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich sehe, dass es eine Verbesserung zum Vorjahr sein wird. Kommt natürlich auch darauf an, wie konstant Oliver Bearman das schafft, sich da schon so früh in der ersten Saison an das Auto zu gewöhnen, an die Formel 1 zu gewöhnen. Ist ein vielversprechender Rookie natürlich, aber nicht umsonst, da ja im Ferrari quasi, Ferrari Akademie und Ferrari Ersatzfahrer gewesen. Aber ja, ich bin da sehr gespannt auf die Leistung von Haas. Kurz noch zu den Racing Bulls, haben wir noch gar nicht gehabt. Isaac Hadjar hat jetzt seine ersten quasi Formel 1 Runden da bestritten. Wurde von den offiziellen Formel 1 Kanälen da gerade, das ist auch jetzt einer der, ja, vielleicht noch der Rookie mit dem größten Weiterentwicklungspotenzial nach den Testfahrten, ein bisschen unsicher noch im Auto. Ist, sag ich mal, ja, doch am Schluss alles etwas schnell gegangen für ihn. Ich weiß nicht, das ist ja dann, glaube ich, der Rookie, der am spätesten bekannt geworden ist, dass er in die Formel 1 kommen wird. Hatten bis jetzt auch nicht so viel wahrgenommen. Ist jetzt wahrscheinlich für die erste Saison in einem Auto, das wahrscheinlich noch ein bisschen unterperformen wird, auch nicht so leicht, da schon für Hype zu sorgen, oder?
Nein. Nein. Schwierig.
Es wird wahrscheinlich, der Erfolg von den Race Mules wird diese Saison auf jeden Fall noch bei Yuki hängen. Und ich glaube, für Hadjar gilt wie für die anderen Rookies in den etwas weniger performanten Autos.
Er sagt mir auch am wenigsten im Vergleich zu den anderen Rookies, die hatte ich einfach mehr am Schirm schon, als sie auch in den Unterkategorien gefahren sind oder als Testfahrer dann.
Mir sagt genau, wir, einfach also sehr wenig. Bearman haben wir ja schon gesehen auf der Strecke. Wir hatten Jack Doohan, weil auch einfach, weil sie oft viel im Gespräch waren. Das ist ja auch sowas, man kriegt es ja dann manchmal in den Medien mehr mit. Vollständig gesagt, Hadjar ist Zweiter letztes Jahr in der Formel 2 geworden, hinter Bortoletto. Und davor, ja, er hat keine von den Jungmeisterschaften hat er gewonnen. Ein paar Siege eingefahren, aber
ich meine, offensichtlich ist er dieses Red Bull Junior Programm gut genug gefahren oder gut genug abgearbeitet, wie auch immer. Und sie sehen das Potenzial in ihm.
Ja, nee, das auf jeden Fall. Was ich mitbekomme, es dünnt halt langsam aus bei Red Bull, was immer so die Jungfahrer angeht. Also das heißt ja so auch bei Liam und so, du hast dann so Sachen gehabt, okay, den hast du halt in der quasi, der ist ständig bereit, also dass der kommt wer nach und das wird langsam so ein bisschen, man hört weniger von irgendwelchen jungen, aufstrebenden
Red Bull-Fahrern. Ja, weil das muss man sagen, da war Red Bull einfach Vorreiter, das hatten sie am Anfang, das hatte sonst so gut wie, also in diesem Ausmaß hat er das einfach so gut wie kein anderes Team. Mittlerweile muss man halt sagen, haben das die großen Teams alle abgekupfert. Wenn du dir anschaust, Mercedes, George und Kimi, beide aus der eigenen Jugend. Also da merkst du, dass einfach Talent nachkommen. Wir haben es gesehen bei McLaren, die haben ihr eigenes Programm, wo auch wer nachkommt. Ferrari haben wir das eigene Programm, also die großen Teams haben da
selbst einfach... Selbst Alpine arbeitet auch mit.
Die sind jetzt dabei, eben aufzuholen. Also du merkst einfach, es ist halt nicht mehr Red Bull, sondern ich muss halt dann, ja, ich weiß nicht genau, wie sehr sie sich da gegenseitig Talente abkaufen.
Ich glaube, das ist schon relevant, also das früh zu investieren
quasi. So wie ich das mitbekommen habe, fangen sie sehr früh an, eben gerade wenn du da anschaust, ich glaube, Kimi ist jetzt von Anfang an, hat Mercedes ihn diese ganze Rennserie bezahlt auch, also seitdem er ein kleiner Bub war.
Ich schätze mal auch, dass es eine Durchprofessionalisierung gibt nach unten hin, wenn du siehst, dass da ja dann auch schon Teams, dass der Manager schon früh anfangen, sich ja um so junge Fahrer zu kümmern. Das hattest du, glaube ich, davor auch nicht. Wenn du da jetzt, entweder bist du in der Akademie oder so, aber sag mal, den Aufstieg von vor so, sagen wir, 10, 15 Jahren, ist das noch etwas ein bisschen ein.
Definitiv nicht in diesem Ausmaß, wenn man sich. Wer war denn das? War das nicht Michael Schumacher, der für eine andere Nationalität dann gefahren ist, damit der, weil das Karten unter war das Luxemburg? Dass er irgendwie unter der Nationalität gefahren ist, weil das Karten günstiger war als in Deutschland, weil das einfach eben, wie gesagt, heute kommt da jetzt zum Beispiel ein Big Player wie McLaren, Mercedes und denen tut das nicht weh, wenn die das Potenzial in dir sehen und dann natürlich bezahlen die praktisch das ganze Karting, was ja schweineteuer ist. Das hat der Ralf mal gesagt, dass du da im Jahr rechnen musst, dass du 200.000 Euro aus der privaten Tasche zahlen musst. Das geht halt für normalsterbliche Menschen einfach nicht.
Also das wird für mich interessant sein, wer da dann noch nachkommt, ob sich das immer etwas diverser aufteilt. Und ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dass du irgendwie die Hälfte vom Grid hast und die sind alle schon mal bei irgendeiner Form von Red Bull gefahren.
Also, ja, und das ist halt immer das, ich weiß nicht, da muss man halt sagen, früher hat das gut funktioniert, als Red Bull halt die einzigen waren, die das in dem Ausmaß hatten.
Genau, ja.
Ob du da wirklich Helmut Marko jedes Mal als deinen Oberchef haben willst, ich weiß nicht. Helmut Marko ist schon sehr ein strenger Mensch.
Aber also, man muss auch, ich glaube, das kommt dann eben drauf an, weil er war halt auch ein
er bringt die Talente nach oben,
wenn du Talent hast. Ich wollte jetzt keinen Erfolgsgarant sagen, aber das ist normalerweise die er ausgesucht hat.
Natürlich, das stimmt schon, wenn du dir anschaust. Den haben wir, Carlos, Alex, schlussendlich fahren die jetzt in der Formel 1 oben, Max.
Genau. Und du musst halt sagen, ja, ich meine, willst du das, aber das ist für mich auch so, du willst zum Besten. Also wenn der Beste jetzt Helmut Marko ist, wo du merkst, okay, mit dem seinem Programm komm ich am ehesten in die Formel 1, dann werde ich das aushalten, weil alles, was der mir dann sagt, die Kritikfähigkeit ist wichtig. Klar, ich meine, klar gibt es junge Fahrer, denen das die eher was Gemütliches haben wollen. Aber ich meine, ich weiß nicht, du kennst das vielleicht auch vom Fußball. Ich weiß, dass die bei uns die strengsten Trainer und die vielleicht, sage ich mal, schwieriger waren auch und die ein bisschen
die nicht am weitesten
raffer gebracht waren, aber mit denen hatten wir die größten Erfolge und die leibenden Kumpelcharaktere.
Aber das halt musst du, gerade in dem Alter halt, das musst du auch aushalten können.
Genau. 100%,
das ist halt was, weißt du, da brauchen vielleicht manche mehr Feingefühl, das ist halt schwierig. Allerdings, ja, ich will da jetzt gar nicht, kein Red Bull-Bashing betreiben oder sonst irgendwas, wenn man sich halt anschaut, die Fahrer fahren dort halt zum Teil halt auch nicht mehr, also weiß nicht, Carlos ja auch von Red Bull weg, oder wen haben wir nicht noch, wir haben Pierre, der hat sich auch schwer daran, der nächste wird sein Yuki, wenn man sich ehrlich ist, weil nach oben, also man hat ihm jetzt praktisch gesagt, dass er nicht fürs Red Bull Team fahren wird.
Ja, schlussendlich sind es halt auch die begrenzten Plätze, weißt, du hast bei Red Bull halt am ersten, könntest du fast noch sagen, die größte Chance überhaupt zu fahren, weil du halt die Racing Bulls hast, dass du sagst, da können die Top 4 Fahrer fahren. Wenigstens. Ja. Aber ja, das ist nur dieser kleine Ausflug hier in die Nachwuchsarbeit, wie wir sie das sehen. Ich glaube, sonst sind wir zu den Testfahrten so weit eigentlich durch. Wie gesagt, Leute, schaut es euch gerne an. Ich würde sagen, holt euch da viele verschiedene Meinungen, Interpretationen, gerade von den Leuten, die auch vor Ort waren. Deswegen erwähne ich auch gerne die Formel 1-Leute, die Sky-Leute, die sich das auch wirklich vor Ort anschauen können, da vielleicht noch ein paar mehr Einblicke haben und das auch einordnen können. Schaut euch das mehr an, als vielleicht einfach nur so die Endergebnisse und zu sagen, ah, schau, Carlos Sainz wird ein paar Rennen gewinnen dieses Jahr. Da steckt mehr dahinter, aber es ist natürlich alles durch dieses Charakter der Blackbox etwas uneinsichtig und man muss mal schauen, wie sich es dann entwickelt. Spannend war natürlich auch kurz noch darauf angesprochen, also mich kriegt einfach unverhältnismäßig viele Red Flags irgendwie. Du hattest einmal diesen Bus auf der Strecke, da ist einfach irgendwie so ein weißer, weiß nicht, Shuttlebus auf einmal auf der Strecke gefahren.
Stromausfall.
Stromausfall hattest du. Ja, gut, für den Regen können es nichts, aber ich würde sagen, in Bahrain, dass es einfach mal so regnet, auch irgendwie weird. Und ich glaube, einmal ist noch sind einfach Glasscherben auf der Stadt Ziel gelegen, weil irgendwo eine Fensterscheibe rausgefallen ist. Also, das sind alles die Hiccups, die sie hoffentlich bis zum Compris dann beheben können. Besser jetzt als dann am Rennsonntag. Aber ist auf jeden Fall etwas kurios gewesen. Und ja, wie gesagt, schaut gerne mal ein bisschen die Highlights. Gibt es halt nicht so viel zu sehen. Man muss immer jemanden haben, der es einortet. Und da gibt es Leute wirklich mit den Daten und auch den persönlichen Eindrücken. Ist natürlich für uns aus der Entfernung und immer aus zweiter Hand etwas schwieriger.
Da muss man halt einfach sagen, ich bin sehr auf Australien gespannt. Und auf die erste Trainingseinheit ist ja dann schon richtungsweisend.
Ja, auf jeden Fall. Weil da wir so gerne scherzen, dass die Trainingseinheiten am Rennwochenende wenig Aussagekraft haben. Das ist aber nochmal 10-mal so viel Aussagekraft, wie hier diese Testzeiten haben.
Da werden wir nämlich wissen, wer ist wirklich schon den Motor. Funktioniert alles so fein, wie es jetzt eigentlich ausgeschaut hat? Weil, wenn wir sich ehrlich sind, es wurden dieses Jahr sehr viele Runden abgespult.
Ja, also das habe ich auch das Gefühl. Es gab ganz wenig Komplettausfälle. Red Bull hat eben noch am wenigsten Runden gefahren, die hatten aber auch dann teilweise eben Probleme, glaube ich zweimal sogar, einmal mechanisch, einmal mit einem vermeintlichen Wasserleck, man weiß es eben nicht, keine Berichtspflicht diesbezüglich, so dass zum Beispiel Max auch einen ganzen Tag ausgesetzt hat am Tag 2 und Liam fahren konnte. Was ich als Zeichen von Selbstvertrauen von Max gesehen habe, ich glaube, wenn Max wirklich Bedenken hat, dass er noch irgendwas an dem Auto spüren müsste, glaube ich, wäre ihm das wurscht gewesen, ob der Liam Runden verpasst oder nicht?
Ja, ich glaube eben, dass der Wagen sehr ähnlich ist wie am Ende des letzten Jahres, nur mit eben schon Verbesserungen dazu. Da bin ich, ich glaube, die meisten Teams haben den Wagen übernommen. Die einzigen, die da irgendwie sind noch, also rausstechen, ist Ferrari zumindest. Also, sie haben nicht alle übernommen, aber sie gehen jetzt alle. Du merkst, 9 von 10 Teams gehen in dieselbe Richtung vom Konzept des Wagens. Auch wenn man sich die Nase anschaut, sie sind eher alle spitzer, während Ferrari da die einzigen Ausreißer sind und eben diese eher breitere, also es ist auch nicht wirklich breit, aber im Vergleich zu den anderen eine breitere Nase vorne einfach haben und ein anderes Konzept haben. Und da bin ich eben sehr gespannt, ob das zielführend ist.
Ja, ich meine, es ist nicht unbedingt die Saison für große Experimente. Das muss man auch sagen, also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt ganz wilde Ausführungen sehen werden, weil eben, wenn es was bringt, dann bringt es dieses Jahr noch was. Und ich glaube, dass da mehr auf Konstanz gesetzt wird, als dass man jetzt noch versucht, mit wilden Experimenten da entscheidende Zehntel rauszuholen.
Ja, der Lewis, es geht nur darum, dass der Lewis Runden abspult, das Auto mal kennenlernen.
Schlussendlich läuft es darauf hinaus. Etwas, was ich auch noch gelernt habe, jetzt während der Testfahrten, etwas, was glaube ich schon letzte Saison dann bekannt geworden ist, die Flexi-Wing-Debatte, die wir ja letztes Jahr auch schon hatten, angeblich, dass da Teams sehr viel spielen mit der Interpretation von den beweglichen Teilen an Front- und Backwing, Heckwing. Ab dem Spanien-Compris wird es ein bisschen strenger kontrolliert anscheinend. Die Marge wird geringer, was sich der Flügel bewegen darf. Also etwas, was man auch noch im Auge behalten könnte, wie sich dann das mitten in der Saison verändert. Aber darauf kommen wir dann natürlich noch zu sprechen.
Sind wir uns ehrlich, hat sich letztes Jahr irgendwas... Wir wissen immer noch nicht, was dabei rauskommen ist bei McLaren.
Also, deswegen, vielleicht finden wir es heraus in wenigen Tagen, Matti, wenn die neue Staffel Drive to Survive rauskommt.
Ja.
7. März ist es soweit, 10 Folgen der, weiß ich nicht, kann man sagen, Doku-Soap über die Formel 1.
Also der Trailer hat schon mal sehr nach Filmtrailer ausgeschaut, muss ich echt sagen.
Fand ich nämlich auch, mir hat der ziemlich Bock gemacht. Ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre, manchmal habe ich so ein bisschen was ausgelassen oder habe so ein bisschen, war ein bisschen viel am Handy, während das gelaufen ist. Aber das hat mir schon irgendwie, es war schon Drama pur,
dieser neue Trailer draußen. Ach, das war auch Gott sei Dank ein Jahr, wo sich mehr getan hat in der Formel 1, muss man halt auch sagen. War nicht am Anfang das mit Christian, aber war das
vor 2 Jahren? Genau, gleich am Anfang, glaube ich. Ich glaube, Folge 1 ist schon über das Affärendrama da von Christian Horner.
Wir hatten Lewis zu Ferrari, ist ein ganz großer Punkt. Wir hatten auch eigentlich ja dann einen tollen 3-, manchmal 4-Kampf von den Teams. Wer ist stark in manchen Rennen? Also es ist
Singapur Grand Prix wird eine Folge, was ich gehört habe, wo die Fahrer da Backstage-Material liefern, der ja diese Hitzeschlacht war auch wieder. Wir haben, ich glaube, ja genau, Ferrari Dings wird eine Folge sein. Max Lando wird sicher eine Folge sein. Also das Duell der Freunde, das wird doch sicher verarbeitet. Mit dem Checo, glaube ich, dürfen wir nicht vergessen.
Den habe ich aber im Trailer nicht gesehen.
Doch.
War er?
Er war und in einer noch inoffiziellen, glaube ich, Veröffentlichung der Story-Zusammenfassung der einzelnen Folgen ist auch eine Folge quasi der Kampf um Checos Platz. Wo Carlos hingeht, war auch nicht, also ist, glaube ich, auch eine Folge. Natürlich als überraschend Geschasster bei Ferrari nach dem Lewis-Wechsel. Könnte das auch interessante Einblicke geben für mich, wie das für ihn dann so war, wenn es da Background-Infos gibt. Und also das Highlight aber des Trailers war Flavio. Also offensichtlich als Bösewicht komplett inszeniert. Auf jeden Fall, glaube ich, löst der Lawrence Stroll als Big Bad Guy in der Formel 1 ab. I control every millimeter.
Ja, da muss man halt sagen, auch zu Flavio und Jack Doohan. Also die Gerüchte halten sich ja sehr, sehr hartnäckig, dass Jack ja eigentlich nur einen Vertrag für 7 oder 8 Rennen hat und dass er danach ersetzt wird.
Möglicherweise Franco Colapinto.
Genau, weil einfach Flavio gern Franco Colapinto in diesem Auto sitzen hätte.
Ich glaube auch, dass Doohan von den Rookies da am lockersten sitzt.
Ja, weil es bei ihm eine Alternative gibt bei den, sind wir uns ehrlich, bei Sauber macht es überhaupt keinen Sinn, den Rookie auszutauschen, außer er ruiniert das Auto wirklich jetzt jedes Rennen. Mhm. Dann haben wir in Olli, dass der in die Punkte fahren kann, wenn er in einem vernünftigen Auto sitzt, haben wir letztes Jahr auch gesehen, gleich im zweiten Rennen im Ferrari, also für den Carlos eingesprungen ist. Also der kann ja schon auch Auto fahren. Bei Mercedes muss man einfach sagen, man ist bewusst diesen Weg jetzt gegangen und die Alternative wäre natürlich, wenn es gar nicht hinhaut, dass man, deswegen hat man sich Valtteri geholt als Ersatzfahrer. Ich glaube aber auch, dass man bewusst diesen gerade dieses Übergangsjahr eben nimmt, um nicht dann tatsächlich den alten Fahrer reinzusetzen, sondern ihm dieses Jahr gibt, dass er sich an die Formel 1 anpasst. Und auch, ja, wie du sagst, bei Rain Racing Bull sehe ich nicht, dass man den Isaac da schnell wieder schaust.
Ja, also, auch wie du sagst, aus Mangel, glaube ich, jetzt inzwischen an Alternativen. Man ist da, glaube ich, so viel Fahrer durchgegangen inzwischen.
Und eben bei Alpine hat man die Alternative, der letztes Jahr gezeigt hat, dass er Auto fahren kann. Ja.
Es wird spannend und ja, das ist dann schon wahrscheinlich, vielleicht kriegt man da schon was mit, so ein bisschen die Rolle von Jack Doohan in Drive to Survive, wie das zustande gekommen ist, wie er da reinkommt. Ja, auf jeden Fall 7. März, wir werden natürlich auch dann nächste Woche mal schauen, ob es sich schon ausgeht. Was ist denn der 7.? Der 7. ist der Freitag, ne? Es wird knapp,
dass ja, wir schon vielleicht viel gesehen haben. Vielleicht kriege ich eine Folge 2 hin.
Ja, ein bisschen, Freitag, ja. Je nachdem, wann wir dann aufnehmen, schauen wir mal, dass wir ein bisschen was schauen. Ansonsten, ja.
Er war auf jeden Fall gut. Er hat mich positiv überrascht, dieser Trailer.
Finde ich auch, ja. Aber wie du sagst, es gibt Material und ich bin gespannt. Dann, weil nächste Woche ist noch eine Folge, aber dann geht es schon los, weil dann ist schon Australien Grand Prix.
Nächste Woche, da sagen wir unsere Tipps. Müssen wir die
genau,
Tipps
da abgeben. Müssen wir, da gibt es eine
nicht große nur für Australien, sondern auch wie wir die WM sagen.
Glaube ich auch, ja. Das machen wir. Da werden wir dann auch René dazu bringen, dass er es uns zumindest schriftlich gibt, damit wir da Material von ihm haben. Und ja, dann ist es auch im Laufe der Saison gibt es natürlich dann auch den ein oder anderen spannenden oder weniger spannenden Grand Prix. Wir hoffen natürlich, dass Australien einer der guten wird. Einer, der normalerweise etwas einen durchwachsenen Spannungsgrad, zumindest am Sonntag, hat, ist der Monaco Grand Prix. Viel darüber schon geredet worden, dass die Strecke ziemlich veraltet ist, im Kontext auch zu den natürlich breiten und neuen Autos.
Deswegen V10-Motoren. Wird das diskutiert in der Formel 1.
Ich weiß aber nicht, ob das jetzt den Monaco Grand Prix spannender machen würde.
Ja, kleinere Autos, viel geiler und Nachteilen. Super.
Ja, man probiert es zumindest mit einer neuen Strategie dieses Jahr. Etwas, was ich weiß nicht, ob es das je so gegeben hat. Jetzt gibt es nämlich verpflichtend 2 Stopps beim Monaco Grand Prix dieses Jahr, um Spannung reinzubringen. Lewis Hamilton hat im Interview jetzt bei den Tests auch schon gesagt, dass er hat so behauptet, das war seine Idee. Also er sagt das schon die ganze Zeit. Das klingt auch wieder so ein bisschen so. Ja, sehr, ich weiß nicht, ob wir Lewis Hamilton jetzt in einer neuen, selbstbewusst Villain-Era sehen. So,
na ja,
2008, 2009 Lewis.
Na, man muss eben schon sagen, man sieht, dass der Lewis wieder mehr Bock auf die Formel 1 hat. Dadurch. Ja. Also ich glaube, das hat ihm persönlich schon gut getan, dieser Wechsel zu Ferrari. Aber so kennt man ihn einfach nicht. Ja, so cocky auch.
Genau, ja. Aber sagst du jetzt, das ist jetzt etwas, was das Problem lösen könnte, diese 2 Stops? Oder?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil, sind wir uns ehrlich, die fahren doch eh alle zur selben Runde rein. Also,
das ist halt die Frage, ja.
Wenn das so weitergeht, weil das haben sie, also es wird nur spannend, weil ein Team den Boxenstopp verschläft. Ansonsten ist es nicht spannend. Also, genau, weil die fahren alle hintereinander rein und hintereinander wieder raus.
Der erste, zweite, der passt sich einfach an, weißt du?
Ja.
Wenn jetzt der Reifenverschleiß ist, ja jetzt auch nicht so das immense Thema. Die können da ja durchfahren, fast.
Wir haben das letztes Jahr gesehen, war das? In der zweiten Runde.
Red Flag?
Die Red Flag alle umstecken und sie fahren durch.
Ja, also,
super.
Ich weiß nicht, wie gesagt, es ist entweder verschlafen, den Boxenstopp verkacken, das sind die Sachen, die. Du erhöhst dadurch das Risiko, dass das passiert, aber.
Ja, aber wie oft passiert es tatsächlich? Also, es passiert meistens einmal im Grand Prix, dass ein Team den Boxenstopp versaut. Aber das haben wir in jedem Grand Prix. So, gut, jetzt ist die Wahrscheinlichkeit einfach ein bisschen höher. Aber ob das den Grand Prix an sich spannender macht, weil sie werden nicht auf irgendwelche komischen Ideen kommen. Natürlich wäre es, also, es wäre nur spannend, wenn ein Team was komplett Absurdes macht. Und das dann, wie, dass du sagst, okay, in den ersten 3 Runden fährst du zweimal an die Box und fährst dann durch. Das wäre ein komplett Ausreißer, weißt du, was ich meine? Du stackst zweimal und änderst das direkt und fährst dann durch. Keine Ahnung, bringt das, ob das irgendwie spannender macht. Aber ansonsten, glaube ich, macht das Ganze nicht wesentlich spannender, wenn dann nicht jemand was ganz Absurdes macht.
Ja, das glaube ich auch. Aber das ist, ja, ich halt das für möglich. Natürlich, wie gesagt, du erhöhst das Risiko, dass was passiert. Von mir aus gibt man denen eine Chance, weil dann macht es den Sonntag vielleicht wenigstens ein bisschen interessanter. Sonst hat man einfach Spaß am Samstag beim Qualifying in Monaco.
Es ist halt Monaco. Also so ist es ja nicht. Ich verbinde doch die Formel 1 mit Monaco. Es würde mir schon was fehlen. Es ist leider nur, dass die Grand Prix, wenn man sich alte Grand Prix anschaut, also alte, so weit muss man gar nicht zurückgehen, waren die vor 2010 zum Beispiel, waren die alle wesentlich spannender. Da sind die Autos, es gab technische Defekte, die Autos waren kleiner, sind mehr zusammengerückt. Du konntest auch an gewissen Stellen nämlich überholen, was du jetzt ja einfach nicht mehr machen kannst, weil die Autos zu groß sind. Und das ist halt, da ändern halt auch einfach 2 Stops meiner Meinung nach nichts dran. Da müssen einfach die Autos wirklich kleiner werden. Dafür bräuchten wir andere Motoren, weil die jetzigen Hybridmotoren einfach riesengroß sind. Das geht halt alles einher, aber ich würde ihn sehr missen, muss ich auch sagen. Weil ich einfach meine Erinnerung auch an die Kindheit habe und dass da schon auch Action war. Und es ist halt der Glamour Grand Prix. Gehört da halt auch dazu. Ja.
Ja, und wie du sagst, ich meine, wir haben so viele Rennen, da darf gerne einer Monaco sein. Also das ist.
Das stimmt auch. Wir fahren
eine Seele drinnen, ja. Also wir haben so viele Rennen, da darf eins auch mal so ein bisschen ausreißen und Monaco sein von mir aus.
Er ist meistens auch nicht der schlechteste im Jahr.
Eben, genau. Also er ist nicht der langweiligste normalerweise. Und wenn, dann schaust du halt viele Runden lang eine schöne Stadt an. Das ist jetzt auch irgendwie nicht das Verkehrteste.
Ich wäre dafür wieder. Wir nehmen auf in Monaco. Hä?
Vielleicht regnet es auch wieder. Das war auch ein witziger Kompli.
Schau, im Mai. Monaco ist nicht mal der teuerste. Es gibt viel teurere. Fatzen in die USA.
Vielleicht nicht im Fancy-Hotel schlafen, Matti.
Ja, aber sind wir uns ehrlich, ein bisschen so rumstravanzen.
Ja, wie gesagt, ich hätte fast
wäre ich mal, ganz witzig.
Ich bin leider nicht bis Monaco gekommen letzten Sommer. Ja. Sonst hätte ich mal da die berühmten Kurven angeschaut. Ja, gut. Das war es soweit mit den News, die wir haben. Es hat sich noch einiges getan, vor allem Tests natürlich auch immer interessant und viel zum Plaudern. wenn ihr Feedback für uns habt, das freut uns natürlich, dass ihr jetzt auch schon, ohne dass wir jetzt irgendwie die Werbetrommel groß rühren würden, dass ihr einschaltet, dass ihr auch schon die erste Folge gehört habt, und wenn ihr Feedback habt, könnt ihr euch da gerne auch gleich melden bei uns. overtakef1@gmx.at ist die E-Mail-Adresse, und auch auf Instagram vorbeischauen, @overtake_df1podcast. Da gibt es dann nämlich auch immer unsere Tipps für die Formel 1 Rennen am Wochenende. Und ja, auch gern über die Podcast-Plattformen, Spotify haben sich schon Leute gemeldet. Und da freuen wir uns auch, wenn ihr da kommentiert, wenn ihr uns Nachrichten zukommen lasst. Ja, schreibt uns einfach, was ihr gern mehr haben wollt, was ihr weniger haben wollt, was ihr gut findet. Und ja, das ignorieren wir dann und machen es wie wir wollen. Spaß. Spaß. Ja, kurzer Blick noch in etwa in ein bisschen die Gossip-Welt. Matti, du hast die normalerweise Renés Verpflichtung übernommen, die Social-Media-Kanäle der Fahrer anzuschauen.
Ja, und ich muss euch alle leider enttäuschen. Es hat sich nicht viel getan. Überraschung letzte Woche. Aber vor ein paar Sachen habe ich rausgefunden. Ich bin alle Profile durchgegangen. Ich erzähle jetzt nicht von jedem einzelnen Team und jedem einzelnen Fahrer, wie sie einfach Werbevideos von den Testfahrten gemacht haben. Also das findet ihr einfach wirklich bei jedem Fahrer. Ihr findet ein Foto, ein Video auf ihrem Insta-Kanal, wo es aus Bahrain. Ja, das könnt ihr euch wirklich quer anschauen. Aber weiß nicht, wie Social Media interessant das ist. Der Lewis hat was gepostet, hat wieder Werbung gemacht für seine jetzige Plus 44 World Collection, die er da hat, diese Seite.
Ist was dabei? Was Neues für dich?
Ja, ich weiß nicht, ich fand die letzten schon nicht so berauschend.
Ist nicht ganz dein Stil.
Ja.
Ich fand sie am Wagen auch ganz cool, aber es waren halt horrende Preise.
Ja, aber das muss man halt auch zahlen. Willst du dann Lewis tragen oder nicht? Das ist wie so ein Pelz. Ja, was wahrscheinlich, kennst du die Time, die Zeitschrift?
Ja, natürlich.
Da ist er nämlich drauf, am Cover ist er drauf, mit einem schwarzen Pferd im Hintergrund. Wenn man sich das anschaut, schaut eigentlich ganz cool aus.
Oh ja, natürlich jetzt full on Ferrari.
Er in einem weißen Anzug. Ja. Schaut cool. Ja, ich mag das Cover. Auch dann drinnen die Seiten. Er hat sie, also zumindest die Fotos gepostet mit dem schwarzen Pferd. Naja, gut. Passt gut zu Ferrari.
Sitzt doch einmal auf dem Pferd drauf.
Auf den Fotos, die ich sehe, nicht.
Enttäuschend.
Er steht schön daneben. Wobei ich nicht mal weiß, ob er wirklich neben diesem Foto steht oder ob das gutes Photoshop ist.
Ich weiß auch nicht, ob er dieses Pferd hier getroffen hat.
Aber ich denke, wir verstehen alle die Anspielung auf Ferrari. Schaut zumindest cool aus. Ich selber lese die Time nicht. Kann euch nichts darüber sagen. Ja, was haben wir noch? Der Alex hat Fotos gepostet mit seiner Freundin aus Dubai. Hauptsächlich war es ein Fischlokal und es waren Fotos, wo er trainiert. Also, das war jetzt wirklich schon ein sehr privater Einblick von einem Fahrer in dieser Woche. Also, das war das private Highlight, würde ich sagen. Von Fernando und Lance haben wir Werbevideos im Boss-Gewand, wo sie vor einem Aston Martin dann posieren. Nona, ich meine, Boss, der große Hauptsponsor von Aston Martin auch. Ja. Esteban ist dürfte im GQ France sein. Ich verstehe leider den Text drunter nicht, den er gepostet hat, weil er auf Französisch ist und ich kein Französisch spreche. Falls du Französisch sprichst, könntest du uns das...
Lass mir das von Google übersetzen.
Übersetzen. Ich möchte es euch nicht mal vorlesen, weil mein Französisch nicht cool ist. Aber da steht sicher ein toller Text drunter.
Also die Überschrift, also das ist vom 28. Oktober 2024, das ist ja von irgendwann.
Also er hat es vor 17 Stunden gepostet. La Formula One, wie du ne...
Was das wohl heißt? Keine Ahnung. Was soll das heißen?
Er hat auf jeden Fall ein cooles Jeansquad. Ich finde seinen Jeansquad ganz cool. Ja. Für alle Französisch Sprechenden, ihr könnt uns das auch übersetzen. Ja. Pierre hat ein Video von seinem eigenen Merch gepostet. Hast du das gesehen vielleicht? Das ist ganz lustig.
War Pierre nicht der mit den Brillen? War Pierre nicht der, der irgendwie letztes Jahr oder vorletztes Jahr seine Brillenkollektion rausgebracht hat?
Aber jetzt ist er jetzt hat er auf jeden Fall so ein T-Shirt einfach, wo hinten. Was ist es? Warte, ich sag's euch, wenn's wieder da auftaucht. Der Gasly Tour. Also, der Gasly Tour 2025 steht drauf. Gibt auch einen Pulli dazu. Wichtig und lustig an diesem Video fand ich eigentlich, dass er in diesen kleinen Ausreißer auch drinnen hatte und in diesem Video drinnen lassen hat. Er fährt mit dem Scooter und bleibt hängen und eigentlich zahlt ihn auf. Und das finde ich cool. Das finde ich lustig. Deswegen war es erwähnenswert.
Ist aber auch nicht schlechter Merch. Das ist ein Klassiker, muss man sagen. Ja. Würde ich jetzt für Fans was man auch so anziehen kann zumindest.
Ja, ist okay. Ich habe mir die Preise nicht angeschaut, weil sie meistens alle, selbst für das T-Shirt, sind.
Jetzt schauen wir mal, was kostet so ein Hoodie, Matti?
Ja, der Hoodie wird um die 100 kosten.
Oder? So, Gasly, du bist gut, 97,13.
Naja, weil das T-Shirt kostet sicher um die 70.
Nein, 35.
Das T-Shirt ist überraschend. Verhältnismäßig ist es nicht so teuer, weil ich habe mich jetzt einfach an die normalen Formel 1 Merch T-Shirts orientiert und die sind die T-Shirts ja alle bei 80 Euro oben.
Also die T-Shirts finde ich mit 35
Euro ganz fair. Ist schwer in Ordnung, gerade im Vergleich zum Hoodie dann. Wenn der Hoodie 100 kostet. Na okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ja, also für 35 kann man es sich tatsächlich nehmen. Würde ich sagen, ist okay. Auch zum Pierre muss man sagen, hat er sich die Haare machen lassen, gell?
Ja, Pierre war schön in der Türkei.
So, ich weiß gar nicht, ob wir das bisher erwähnt haben, aber ja, hat sich hat jetzt
Fragt, er auch so, ja. Das ist so gesagt, ja, und irgendwo sind sie, glaube ich, bei der Formel 1 Show, haben sie irgendwie zu ihm gesagt, so, ha, ja, jetzt auch mit neuem Haarschnitt, ganz kurz. Ja, ich könnte dreimal aufs Raten, warum es der Pierre ganz kurz hat.
Ja, aber der Jack hat es ihm gleich getan, gell, der Jack Doohan. Ja. Aber bei dem wirkt es nicht so, als hätte er eine gehabt. Beim Pierre wirkt es mir, wobei
vielleicht hat er... Der ist hundertprozentig sicher.
Ja, der Pierre hat es ja, wobei vielleicht hat er es der Jack auch. Weißt du, für sein Alpin-Ding, weißt du, wenn du mit dem Flavia hast, die Connection vielleicht einfach, weißt du? Beide was gesagt, na gut, machen wir was Neues.
Beim Jack, da schaut die Hairline ganz solide aus in den älteren Fotos. Aber mit den langen Haaren kann man natürlich...
Genau, da deckst du was ab. Der nächste ist dann Oscar. Wirst sehen. Da ist jeder Formel-1-Fahrer schon durch, muss man auch beim Lewis sagen.
Wir wären auf jeden Fall die Privatflugzeuge der Fahrer nach verdächtigen Flügen nach Istanbul ab.
Wobei
das kannst du eh nur im Sommer machen.
Es ist doch viel einfacher, wir warten auf das erste Foto, weil einfach einer abrasierte Haare hat, weil das ist immer das. Wenn jemand davor keine abrasierten Haare hat, dann hatte er sie. Aber es ist... Ich möchte hier mich nicht drüber lustig machen, weil ich bin der Erste, der es auch machen würde, wenn mir die Haare ausfallen. Ich bin so ehrlich und eitel genug. Ich würde es auch in Betracht ziehen. Und ich verstehe die Jungs, die haben auch das nötige Kleingeld dafür. Ich muss auch zugeben, ich habe es Gott sei Dank, ich klopfe jetzt an Holz, nicht notwendig. Ich habe eine gute dichte Matte, aber ich verstehe jeden, der es macht. Ich würde es auch machen. Den einzigen, den ich sonst noch habe, Valtteri, und jetzt lasse ich dich raten, was Valtteri uns diese Woche geliefert hat. Das ist nicht so schwer.
Gibt es Nacktfotos von Valtteri?
Nein, leider. Das darf er nicht mehr machen. Das darf er ja nicht mehr. Ja,
das ist,
ich habe nicht viel an Toto zu kritisieren, aber das musst du uns lassen, Toto. Lass uns den Valtteri.
So unsicher in seiner Sexualität, der Toto.
Ja, lass uns den Valtteri, den lustigen Valtteri von den letzten 3 Jahren. Das gehört schon dazu.
Aber er war wahrscheinlich Radfahren, nehme ich an.
Ja, du hattest die 50-50-Chance, nämlich mit seinem Gin oder was Radfahren. Ja, er war Radfahren, ganz viel Radfahren. Zuerst in Monaco und jetzt in
der Wüste.
In der Wüste, genau. Ich weiß gar nicht, ist das geografisch gesehen, bin ich jetzt Nakabazi. Ist das in der Nähe von Dubai, weil auch Alex
bei Katar.
Ist Bahrain.
Bahrain ist links von Katar und rechts von Katar sind die Vereinigten Arabischen Emirate.
Okay, weil eben Abu Dhabi ist eben gleich in der Nähe, das ist ja dort nicht weit weg. Okay.
Ich glaube, Luftlinie, ist das die Distanz, weiß ich nicht. Oh, da möchte ich mich jetzt nicht in den Nesseln setzen, aber es schaut noch aus, wie so.
Es ist jedenfalls Berlin, gleich in der Nähe.
Berlin-Wien.
Okay.
Berlin-Wien schaut so aus.
Na gut, dann verstehe ich, dass die Fahrer auch in Dubai davor sind und dann darüber fahren.
Chatten.
Mit dem Boot kommst du überall gut hin. Ja, das war's. Also es hat sich leider nicht viel getan. Die meisten Fahrer haben wirklich einfach nur diese Woche Videos gepostet von der Strecke dort. Die meisten, die noch irgendwie so Social Media technisch was gemacht haben, war Mercedes und da ist aber auch von dort gewesen. Also da haben sie ein Video aufgenommen, wo Valtteri erklärt, wie die Testfahrten ablaufen. Aber ja, das ist irgendwie nichts privat Erwähnenswertes, hätte ich gesagt.
Ja, aber hoffen wir, dass natürlich dann noch die in der Zeit mehr kommt. Ich bin auch wieder sehr gespannt auf Krille Crit, was ich hoffe, dass das wiederkommt. Großer Fan von der Formel 1-Reihe, wo sie die Fahrer quizzen. Und ja, meine Lieben, dann sind wir für heute am Ende der Folge angekommen. Es freut mich sehr, dass ihr bis dahin uns zugehört habt, dass ihr wieder einschaltet. Und ich hoffe, dass ihr es natürlich nächste Woche dann auch wieder tut, nächsten Dienstag. Dann mit der letzten Folge vor Saisonstart. Also Leute, es geht Schlag auf Schlag. Das erste Rennen und das erste Rennwochenende und die erste Rennanalyse stehen kurz bevor. Also ja,
bleibt dran. Ich freue mich so auf Australien. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Seit Jahren freue ich mich. Ist das für mich immer der Start. Und jetzt ist es endlich der richtig offizielle Start wieder in die Formel 1-Saison.
Mega. Endlich ist es soweit.
Endlich um 5 Start. Ja.
Ausgezeichnet, wir werden da natürlich dann dabei sein und ich hoffe, ihr auch und ich hoffe, ihr dann eben auch nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin wünschen wir euch alles Liebe, alles Gute, bleibt brav, bleibt gesund und Matti.
Wir wünschen euch genug Benzin im Tank.
Bis dann, ciao.